Meine Damen und Herren, lieber Heiner Goebbels, es ist, glaube ich, ziemlich schwer hier zu respondieren. Sie haben so viele Räume eigens offen gehalten, um uns als Zuhörer und Zuschauer von Bild und Ton nicht vollzustopfen, dass es eine große Versuchung natürlich ist, das auszufüllen. Meinerseits, obwohl ich für Theater überhaupt nicht zuständig bin und über die technischen Medien, die wohl alles das ermöglicht haben, was Raumkomposition im 20. Jahrhundert in der E-Musik ist, darüber nochmal zu reden, das käme mir vor wie eine Reprise, wie eine Wiederholung, die vielleicht doch eher mit Kierkegaard zu vermeiden wäre. Lassen Sie mich einfach mal versuchen, 20 Minuten lang zu denken, und vielleicht fühlen Sie sich dann doch angesprochen in einigen Punkten, Herr Goebbels. Dieses Ding, das wir, und das Sie auch die Lehre genannt haben, in die hinein dann die Körper und die Instrumente und die Töne hineinkommen, wie wesentlich ist das für mich mehr der Musik als vielleicht dem Theater? Ich muss immer daran denken, dass die Griechen uns ja erzählt haben, wie die Musik zu ihnen gekommen ist. Und im nördlichen Arkadien gibt es einen sehr hohen, schneebedeckten Berg, die Kyllene, 2000 Meter ungefähr hoch, und das ganz oben am Berg eine Höhle. Und wenn Zeus Hera leitet, dann besucht er da die Nymphe Maia und schläft mit der in der gewölbten Höhle, wie das so schön heißt im homerischen Hymnus an Hermes, damit Hera eben nicht sehen kann. Ist die Höhle gewölbt und nicht auf dem Olymp. Und dann wird eben nach 9 Monaten der kleine Gott Hermes geboren von Zeus und Maia und tritt aus der gewölbten Höhle zum ersten Mal heraus. Er ist gerade einen Tag alt, und da draußen spielt vor der Höhle eine Schildkröte lebendig und fröhlich in der Sonne. Sagt Hermes zu ihr: draußen ist es äußerst gefährlich, komm doch rein mit mir in die geschützte Höhle. Das tut sie brav. Dann schneidet ihr den Bauch auf, macht den Kopf ab, hüllt alles Fleisch aus dem Panzer heraus, bindet ein paar Därme und so weiter hin und her. Und kurzum, in der gewölbten Höhle entsteht die in sich gewölbte, also leere Leier mit dem Resonanzboden, aus dem heraus dann die Musik erschallt, aus der toten Schildkröte. Ich glaube, diese Leere ist zunächst mal das Wichtigste. Also diese Räumlichkeit, auf die ich am Ende dann vielleicht mathematisch ein bisschen zurückkommen möchte, wenn die 20 Minuten vorbei sind. Was an diesem Loch zu denken gibt und was auch in der Erfindung der Syrinx durch Pan eine Rolle spielt, dieser Resonanzkörper, ohne den die Tierdarmseiten ja gar nicht klingen würden, das unterscheidet meines Erachtens, um Herrn Brommel zu antworten, denn doch das, was in der Musik sich ereignet, von den absolut trivialen linearen Differentialgleichungen, die Planeten rund um die Sonne bei Newton in dem Gesetz ziehen, sondern die Saiten und die Membranen und die Resonanzräume, wie etwa die ausgehöhlte Schildkrötenpanzerwelt, sind im strengsten Sinne, im mathematischen Sinn, von unendlich vielen Freiheitsgraden ausgefüllt. Die Planeten und die Erde genießen null Freiheitsgrade in Newtons Formel. Natürlich kann man das darauf zurückrechnen, diese inhomogenen oder homogenen Differentialgleichungen zweiter Ordnung und so, die dann Euler und D'Alembert und andere gelöst haben. Aber eigentlich ist es eine der aufregendsten Geschichten in der ganzen Mathematikgeschichte, dass, weil die Musik aus Höhlungen und Resonanzen kommt und Vibrationen und Membranen, eine ganze riesen mathematische neue Theorie hat aufgebaut werden müssen, um das überhaupt in den Griff zu bekommen. Und darin will mir doch scheinen, ist die Musik einzigartig und überlegen allen anderen Künsten, die man zum Not auch mit Lineal und Zirkel einfach betreiben kann. Heutzutage geht das natürlich von den Komponisten mehr in die Programmierer über, die Aufgabe haben, dann eben solche Gleichungssysteme auch noch in Echtzeit zu lösen, was ja an der Grenze dessen ist, was man sich überhaupt vorstellen kann. Weil es eben im in dem es in einem Raum sozusagen spielt. Man kann die Sachen, und das haben Sie, glaube ich, fürs Theater so schön das eben gezeigt, Herr Kovic, man kann es etwas runterfahren, indem man sagt, ich denke jetzt nicht im R3, im reellen Raum von drei Dimensionen, wie etwa in diesem Saal, sondern wir bilden diesen Saal in Meshes ab oder in Zellen oder in dergleichen, oder wir bilden diesen Saal letztlich ab in die Stühle rund um einen Tisch, wie in ihrer Oper. Und dann ist es natürlich wesentlich, um Freiheitsgrade zu bewahren, dass nicht alle Stühle besetzt sind, andernfalls ja jedes Spiel unmöglich gemacht würde. Also das Prinzip des leeren Stuhls ist eine diskrete Approximation dieser unendlichen Freiheitsgrade, will mir scheinen. Und das Theater ist ja, abgesehen, ist ja in vielen Hinsichten ein diskretes und kein analoges Medium. In diese Lehre von Räumen hinein, auch simulierten Räumen, nicht alles hineinzusetzen, sondern eben nur punktuell und Ereignisse zu introjizieren und andere Stellen in diesem Raum freizulassen, habe ich eigentlich nicht an der E-Musik des 20. Jahrhunderts gelernt, obwohl die Stöckelschuhe und La Jalousie mich jetzt total verblüffen, wie sie das vorgeführt haben, sondern meine Generation kannte eigentlich all dies von Pink Floyd und Jimi Hendrix und den Hubschraubern, die da durch den Raum kreisten. Also das scheint mir heute sehr vergessen zu sein in dem, was ich jetzt heute Nachmittag wahrgenommen habe, dass zunächst mal natürlich auf der Basis von Tonband und 64 Spur Tonbandmaschinen zunächst mal eben auch die Popmusik sich bemüht hat, eine Simulation zwischen leerem und vollem Raum anzusiedeln. Ich weiß nicht, ob Sie noch erinnern an diese entsetzliche Fliege, die bei Pink Floyd über Amagama rast und am Ende dann erschlagen wird im leeren, wunderbar schallreichen Raum. Wie weit man das alles trennen soll, jetzt die Ton und Bild und die Lehre mit Doppel-E der Sätze und der Sprache im Sinn von Caletti auf der einen Seite und die Fülle, die doch immer wieder dadurch gegeben ist, dass wir sehen Farben und Formen und dass wir hören Formen und Klänge, das ist vielleicht ein bisschen generationsabhängig oder modisch, manchmal will mir scheinen, als sei der Tod des Autors auch schon wieder tot. Also eine bestimmte Form der Zurücknahme und Abstraktion ist vielleicht nach so vielen Jahren, in der sie praktiziert worden ist, eher ein kleines Symptom einer gewissen Angst vor der Wucht, mit der eben im anderen spiegelsymmetrischen Bereich, nämlich in der U-Musik, die Dinge ausgefüllt werden bis zum Es geht nicht mehr. Vielleicht wäre es doch im Sinn einer Konvergenztheorie schön, wenn die E-Musik und das Theater nicht nur Verweigerung leisten würden, was aber sichtlich in ihrem Fall ja gar nicht passiert. Weil irgendwie müssen wir doch wieder mal zurück zu einer Geometrie oder Form. Nicht umsonst war Alain Robbe-Grillet ein Doktor der Agrarwissenschaft und ein leidenschaftlicher Geometer. Wir streuen die Musik immer weiter in den Raum, wir finden immer mehr Lautsprecher, immer mehr Möglichkeiten, das alles zu bespielen. Der lange Weg von der einstimmigen Partitur von Guido von Arezzo über die Mehrstimmigkeit des Mittelalters und des Symphonieorchester und dergleichen und die technischen Medien von der Schallplatte bis zur Computersynthesis, all das abgeschritten, kann man natürlich am Ende den Raum selber sich rechnen lassen, ob leer oder, natürlich muss er im Prinzip leer sein, um sie musikalisch füllen zu können. Aber der umgekehrte Weg wäre auch denkbar. Leerer Raum. Bevor ich mit dem umgekehrten Weg, nämlich mit dem Traum einer mathematischen Spektralgeometrie aufhöre, eine kurze Bemerkung noch über die Räumlichkeit und die Dimensionalität überhaupt von Sprache und Musik. Sie, ich und Sie, wir müssen alle unendlich dankbar sein, denn einfach der Tatsache dankbar sein, dass wir im R3 leben, dass wir nicht in Flatland leben, nicht auf einem Stück Papier. Wissen Sie, was das hieße, konkret für Musik? Die Differentialgleichung in zwei Dimensionen für die Wellengleichung ist katastrophal. Es hört nimmer auf, also kein Ton hört auf. Es gibt, also jeder Ton läuft unendlich im Prinzip, jetzt Reibungs- und Friktionsverluste abgesehen, läuft im Prinzip unendlich weiter. Wir können überhaupt keine Entwicklung von Musik oder Sprache im zweidimensionalen Raum denken, weil die Differentialgleichung es nicht erlaubt. So hart ist die Mathematik. Und im R3 geht das eben. Und deshalb haben wir jetzt mit dieser neuen Mathematik eben und den entsprechenden Soft- und Hardware-Paketen es geschafft, sozusagen die Dimensionen des dreidimensionalen Raumes überhaupt erst im 20. 21. Jahrhundert zu eröffnen. Aber, jetzt kommt das Ende, es bleibt eben doch noch das elementare Faktum, dass am Ende aller Musik eben ein Gott, Hermes, an einer Leier, Lyra, an einer Schelles, griechischen ausgehöhlten Schildkröte, das Schöne in die Welt setzt. Und deshalb ist die noch nicht als Theorie oder mathematische Disziplin entwickelte Spektralgeometrie bislang ein Traum oder eine zukünftige Möglichkeit der Mathematik, die Folgendes denkt. Wir haben jetzt die ganze Zeit, also wir könnten jetzt diesen Raum, während Musik ist, nicht meine blöde Stimme nur, könnten wir jetzt überall Mikrofone anbringen und könnten überall die Raumakustik mitschneiden und das dann auf Hunderttausende von Tonbändern auswerten und mathematisch durchrechnen, und auch, also auf der Festplatte und auch im Arbeitsspeicher, und dann alle diese räumlichen Informationen von dieser Musik so raffiniert mit Fourier-Transformationen und dergleichen behandeln, dass am Ende der Spektralgeometrie das ganze Gegenteil einer Raummusik steht, sondern aus den ganzen Spektralanalysen und Zeitdiagrammen über die ganze Musik wird am Ende zurückgerechnet werden auf die geometrische Form dieser Schildkröte oder Leier. Das wäre dann Spektralgeometrie. Danke fürs Zuhören.